Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin, Unternehmerin.
Und ich bin Melanie Becker, Versicherungsfachfrau, Mutter von drei Kindern und Fragestellerin in diesem Podcast.
Unser Ziel ist es, Ihnen die Welt der Finanzen näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Heute sind wir also jetzt wieder hier und haben eine Frage von Yannick. Der hat uns geschrieben, folgende Nachricht, und vielleicht magst du die einfach mal vorlesen, Melanie.
Ja, von Yannick haben wir folgende Nachricht erhalten. Nach dem Abitur habe ich mit einer Ausbildung zum Hotelkaufmann begonnen. Meine Freundin Chiara studiert Jura, und jetzt, als wir uns über die Zukunft unterhalten haben und über Geld gesprochen haben, kamen Fragen auf. Was meint ihr?
Ja, es gibt ja immer viel, woran man in dem Lebensabschnitt denken sollte. Sowohl halt, was halt so kurz- und langfristige Zukunftsvorsorge betrifft. Wir teilen ja immer gerne zwischen Risikoabsicherung, was man durch eine Versicherung eben machen würde, also welche existenziellen Risiken haben Yannick und Chiara denn so ganz grundsätzlich, und dann natürlich auch Vermögensaufbau, soweit es jetzt schon möglich ist, und Zukunftsvorsorge.
Ja, was würdest du denn sagen, was würdest du als erstes empfehlen, als wichtigstes empfinden in Bezug auf Versicherungen jetzt?
Also zum einen ist natürlich bei Ausbildung und Studium die Frage, wie alt sind die beiden, beziehungsweise leben sie jeweils noch bei ihren Eltern, beziehungsweise sind da noch gemeldet, weil die allerwichtigste Versicherung, die man haben muss, also kann man schon gar nicht mehr sollte sagen, ist die Haftpflichtversicherung. Das heißt also, wenn man einem anderen einen Schaden zufügt, dass man da abgesichert ist, die preisgünstigste Versicherung, aber auch die notwendigste. Es tritt vielleicht nicht sehr häufig auf, aber wenn es auftritt, sind es in der Regel hohe Schäden. Also kann beim Fahrradunfall sein, es kann was auch immer sein. Und das ist dringend zu empfehlen. Und normalerweise sind junge Menschen natürlich über die Familie, die Eltern mit abgesichert. Und deswegen die Frage, wohnt Yannick, wohnt Chiara noch bei den Eltern, beziehungsweise ist da gemeldet, dann greift das. Dann sind sie noch über die Eltern versichert, sofern sie unter 25 Jahre alt sind, wovon ich jetzt hier einfach ausgehe. Und in dem Moment, wo sie aber ausziehen, auch wenn sie noch unter 25 sind, dann müssen sie eine Haftpflichtversicherung abschließen. Sollten sie zusammen wohnen in einer gemeinsamen Wohnung und da gemeinsam gemeldet sein, auch wenn sie nicht verheiratet sind, könnten sie eine gemeinsame Haftpflichtversicherung abschließen.
Genau, sonst müsste eben jeder eine für sich abschließen, wenn die nicht zusammenwohnen würden.
Genau, genau.
Ich glaube, auch bei der Hausratversicherung ist es so, selbst wenn man außerhalb der Wohnung der Eltern wohnt und ist unter 25 und die Eltern haben eine Hausratversicherung, dann ist es so, dass die auch greift.
Das ist richtig. Wobei, gut, dass du das Thema erwähnst, die Hausratversicherung ist zwar eine sehr häufige Versicherung in Deutschland, aber gerade jetzt bei jungen Menschen würde ich sagen, ist es eigentlich die unwichtigste Versicherung, weil es geht ja auch darum, was zahlen die jungen Menschen. Es ist mehr so die Frage, haben sie wirklich extrem wertvolle Dinge in der eigenen Wohnung, ist dann super, super teures Instrument zum Beispiel, dann würde die natürlich Sinn machen, so eine Hausratversicherung. Aber ansonsten ist es so, dass Hausrat in Deutschland heutzutage auch Secondhand oder durch Geschenke von Freunden im Fall der Fälle sehr günstig auch wieder zu beschaffen wäre, sodass halt die Frage ist, ob sich da die Kosten wirklich lohnen im Verhältnis zu anderen Versicherungen. Also das ist dann immer so ein bisschen in Proportion zu setzen. Davor, also wenn wir jetzt über Risiken sprechen, jenseits der Haftpflichtversicherung würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Thema Unfall beziehungsweise auch gegebenenfalls Berufsunfähigkeitsversicherung auch als Studierende ein sehr wichtiges Thema, was beide jeweils für sich individuell prüfen sollten.
Ja, das ist ja wahrscheinlich auch deswegen schon wichtig, dass man das so früh macht, weil aufgrund eben, dass man noch keine Vorerkrankungen hat, je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass man vielleicht auch Kleinigkeiten eben schon hat, und dann wird es immer schwieriger, eine, ich sag jetzt mal, eine adäquate BU zu finden, die auch bezahlbar ist.
Richtig. Also das ist auf jeden Fall der Fall, denn ja, also der Uni-Alltag und natürlich auch der Berufsalltag oder Ausbildungsalltag kann heutzutage auch so mit Druck belastet sein, dass sozusagen zumindest die Zahlen, die Statistiken, dass da häufig auch der Druck so enorm ist, dass da durchaus auch mal psychologische Unterstützung geholt wird, auch nur für ein paar Stunden. Das muss jetzt auch noch nicht mit Krankheit gleichzusetzen sein, aber trotzdem schon mit einer aktenkundigen Psychotherapiestunde. Also aktenkundig heißt, dass es halt über die Kasse abgerechnet wurde und also eben entsprechend stattgefunden hat, ist es schon so, dass es praktisch unmöglich ist, eine Berufsunfähigkeitsversicherung später eben auch zu bekommen. Grundsätzlich kann man sagen, dass so eine Berufsunfähigkeitsversicherung während des Studiums natürlich deutlich günstiger ist als später nach dem Beruf und dass man sich dann eben auch günstige Einstiegskonditionen nach dem Beruf halt sichert. Und klar, es ist ein klassischer Risikotarif. Das heißt, wenn jemand nicht berufsunfähig ist, wird, was ich natürlich beiden von Herzen wünsche über ihre Lebenszeit, dann wird die nicht gebraucht. Und wenn irgendwann genügend Vermögen aufgebaut ist, dass die beiden jeweils wirtschaftlich unabhängig leben können, dann ist es definitiv eine Versicherung, die man später zu einem späteren Zeitpunkt dann auch wieder kündigen könnte. Aber wie gesagt, die Bedingung ist, dass bis dahin ausreichend Vermögen eben aufgebaut ist, dass sie von diesem Vermögen leben können, wenn sie es, also aufgebaut, wenn sie es nicht geerbt haben oder erben werden.
Ja, hier können wir ja auch nochmal auf unsere Folgen zum Thema Arbeitskraftabsicherung verweisen.
Super, das ist ein guter Hinweis, Melanie, genau.
Wo wir ein bisschen näher noch drauf eingehen und die unterschiedlichen Versicherungen, die es in dem Bereich gibt, erklären.
Ja, genau. Genau, am besten verlinken wir die auch wieder in die Shownotes, sodass das dann auch ganz einfach zu finden ist, wenn das jemand ein bisschen näher halt sich mit befassen will, auch welche anderen Möglichkeiten es eventuell noch gibt. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich von Beruf zu Beruf, aber das führen wir da auch noch näher aus, das ist richtig, genau.
Gibt es denn sonst noch Risiken, wo du sagst, die sind wichtig zu berücksichtigen?
Ja, Risiken, die noch zu berücksichtigen wären, dass vielleicht das Thema Krankenzusatzversicherung, das würden wir dann mit Berufseinstieg eben empfehlen zu betrachten. Das ist jetzt noch für die beiden ein bisschen früh. Eventuell, was man machen kann, worüber man schon nachdenken kann, ist noch weiter entfernt. Das ist die Altersvorsorge, jetzt im Fall von Yannick beziehungsweise Chiara, falls sie einen sozialversicherungspflichtigen Minijob ausübt. Es ist nämlich so, dass bei der Riester-Rente die Zulage im Verhältnis zur erforderlichen Einzahlung besonders hoch ist, je jünger man ist und je weniger man verdient. Denn Yannick mit seiner Ausbildung wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit nur 60 Euro im Jahr schon die volle Zulage bekommen. Chiara auf jeden Fall als gegebenenfalls Minijobberin in jedem Fall. Und mit 60 Euro bedeutet das, sie bekommen 175 Euro Zulage vom Staat pro Jahr. Und im ersten Jahr, wenn sie das vor dem 25. Lebensjahr abschließen, was hier vermutlich der Fall ist, bekommen sie noch eine zusätzliche Bonuszulage vom Staat von 200 Euro, sodass in Summe eben sie im ersten Jahr 375 Euro geschenkt bekommen vom Staat für nur 60 Euro Einzahlung in diesem Jahr. Und das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, egal ob sie das später weiterführen. Ich weiß, die Riester-Rente ist so ein bisschen in Verruf geraten. Es gibt auch Nachteile der Riester-Rente auf jeden Fall. Und dieses Geld wird eben zwar verzinslich angesammelt, aber erst im Alter, also mit 67, ausbezahlt. Aber es ist halt ein Topf, der einfach dasteht. Und selbst wenn man ihn im Leben nachher nicht weiterführt, wird es eben zu gegebener Zeit halt dann auch ausbezahlt werden. Und steht der Tropfen, hüllt den Stein im Vermögensaufbau. Und insofern macht das auf jeden Fall Sinn. Einzige Einschränkung bei Chiara wäre, dadurch, dass sie Jura studiert, wenn sie wirklich dann als Juristin arbeiten wird, muss sie halt wissen, dass sie als Juristin dann einen sogenannten Kammerberuf ausübt und dem Versorgungswerk dann später unterliegt und dann wäre sie eben nicht mehr zulagenberechtigt. Aber das sind Themen, die kann man dann zu späterer Zeit eben prüfen und überlegen. Das wäre eine Einschränkung, warum es vielleicht bei ihr jetzt noch nicht so wesentlich wäre. Aber in jedem Fall bei Jannik würde ich das eben nahelegen, zumindest sich mit dem Thema mal zu beschäftigen.
Gut, und bei Chiara wäre es ja so, wenn sie mit jemand verheiratet ist, der einen Riester-Vertrag hat und versicherungspflichtig angestellt ist, dann könnte sie sich ja über ihren Ehemann sozusagen auch, also wäre sie Riester-zulagenberechtigt.
Also mittelbar Riester-zulagenberechtigt, genau.
Genau. Genau, und falls dann ja irgendwann Kinder geplant wären, dann ist es einfach so, dass der Staat da auch nochmal höhere Zulagen zahlt. Also man bekommt pro Kind 300 Euro im Jahr und das ist eben teilweise, also auch, ja, lohnt sich dann eben auch, dass man das eben vom Staat geschenkt bekommt.
Das stimmt, das macht absolut Sinn. Ja, also das wären halt so die Themen Risiko, die man da halt betrachten kann. Ansonsten geht es im nächsten Schritt halt um den Vermögensaufbau. Vermögensaufbau mancher Arbeitgeber, also jetzt im Fall von Jannik, kann sein, dass es eine sogenannte vermögenswirksame Leistung eben gibt. Wenn das der Fall ist, macht es auf jeden Fall Sinn, die mitzunehmen. Das wäre dann in einem Fonddepot zu empfehlen, mit einem Aktienfonds. Da gibt es die höchste Zulage vom Staat, also weil bei einem geringen Einkommen beteiligt sich der Gesetzgeber auch da nochmal an dem, was eventuell der Arbeitgeber dann halt da reinschießt. Und da sollte Jannik sich bei seinem Arbeitgeber unbedingt erkundigen, ob es so eine Möglichkeit eben gibt. Und wenn das der Fall ist, dann empfehle ich auf jeden Fall, das mitzunehmen.
Genau, da müsste dann wahrscheinlich auch wieder ein Depot eröffnen, ne? Ein spezielles Depot, denke ich mal.
Korrekt, also bei der VWL, also VL, also der vermögenswirksamen Leistung, auch wenn es in einen Aktienfonds fließt, das ist ein separates VL-Depot, also Depot von dem regulären Depot abgegrenzt, weil die Natur einer VOL, also von Gesetzes wegen vorgeschrieben, so ist, dass man 6 Jahre einbezahlt, dann ruht der Vertrag das 7. Jahr und nach dem 7. Jahr kann man das Geld eben übernehmen und dann eben verwenden, wie man das möchte. Also wenn man die Fonds, also wenn man das Geld nicht braucht, kann man den Fonds, in dem das ist, kostenfrei auf sein reguläres Depot übertragen und dann halt entsprechend mitverwalten, wie man das dann eben möchte.
Ja, manchmal gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob das für Auszubildende auch schon gilt, aber manchmal zahlt der Arbeitgeber ja auch so eine betriebliche Altersvorsorge.
Das ist richtig. Das ist relativ selten, dass das für Auszubildende schon angeboten wird. Da stellt sich dann so ein bisschen die Frage, ist das ein Arbeitgeber, wo Jannik perspektivisch auch bleiben wird? Betriebliche Altersvorsorge bedeutet ja, brutto für netto wird gespart, also Bruttoeinkommen wird netto einbezahlt. Das macht bei ihm keinen so riesigen Unterschied, weil er nicht so riesige Steuern zahlen wird bei dem Ausbildungsgehalt zum einen. Gut, Sozialversicherung spart er natürlich trotzdem. So ein bisschen die Frage, ob und wie sich der Arbeitgeber beteiligt. Generell ist es so, es bleibt natürlich seins, auch wenn er den Betrieb verlässt, aber bei einem neuen Betrieb ist es so, dass der neue Arbeitgeber das zwar die betriebliche Altersvorsorge, den Vertrag zwar übernehmen, also aufgreifen kann, aber nicht muss. Das ist nicht zwingend erforderlich, also zwingend vorgeschrieben. Das heißt, im schlechtesten Fall hätte Jannik dann, würde er verschiedene Verträge sammeln. Also von daher würde ich da sagen, erstmal abwarten, ob er da bleiben wird, wie das weitergeht. Und wenn der Zuschuss vom Arbeitgeber gegeben ist, ist er wahrscheinlich nicht so hoch. Das ist ganz anders als bei der vermögenswirksamen Leistung, wo es ihm dann automatisch auch gehört. Ich würde dann eher gucken, wenn er noch Geld übrig hat, dass er das einfach selber spart und sich da so Rücklagen eben anspart.
Da könnte er ja auch ein Depot eröffnen mit einem Sparplan, ne?
Korrekt. Also er kann, also da würde ich halt empfehlen, dass er sich so ein Ziel eben setzt, dass er kurz-, mittel- und langfristig einfach schaut, wie er sein Geld, also einfach für eine Risikorücklage oder auch den nächsten Urlaub Geld anspart, aber auch eben längerfristig für was auch immer er eben vorhat. Und da macht es eben durchaus Sinn, eben ein Fonddepot eben anzulegen. Und das macht auf jeden Fall total viel Sinn.
Und wenn er jetzt kurzfristig was ansparen will, da würdest du dann ein Tagesgeldkonto empfehlen oder?
Gut, das kommt drauf an, muss ein bisschen gucken, wo die Tagesgeldkonten, das sind ja meistens nur kurzfristige Werbeangebote, was die Zinsen halt betrifft. Da gilt halt alles, was wir in den Folgen auch zu Kaufkraft und Inflation halt gesagt haben. Es kann Sinn machen, dann einfach auch einen sogenannten Geldmarktfonds in ein Fonddepot mit reinzunehmen. Oder manche Fonddepots, die haben auch ein Verrechnungskonto. Also wir haben zum Beispiel eine Plattform im Angebot, wo man eben auch eine ganz gute Verzinsung auf das Tagesgeld eben bei dem Verrechnungskonto eben bekommt. Das ist so ein bisschen abhängig davon, wie er so seine Zukunft eben entsprechend plant. Genau, und da auch da ist es so, dass wir ja verschiedene Folgen haben, die wir verlinken. Also wie eröffnet man ein Fonddepot, würde ich da halt an der Stelle eben empfehlen und vielleicht auch so das Thema Inflation, Kaufkraft, sich damit einfach mal zu beschäftigen. Zum Thema Tagesgeld haben wir ja auch schon eine Folge gemacht. Und vermutlich werden wir demnächst auch noch was machen zum Thema Geldmarktfonds. Was ist das, wie funktioniert das? Genau.
Ja, dann haben wir ja wieder einige Fragen beantwortet.
Das hoffe ich. Und wenn nicht, Jannik oder Chiara, gebt uns gerne eine Rückmeldung, was vielleicht noch offen ist oder ob es euch geholfen hat. Wir freuen uns in jeder Form über Feedback, Fragen und Kommentare.
Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreibt uns, schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Und Erinnerung, die perfekte Geldanlage oder Absicherung gibt es nicht. Es geht nur um das, was zu dir passt, also dich zu deinen Zielen bringt.
Noch mehr findet ihr auch in unserem Blog auf wertundwohlsein.de.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.